Grosser, allmächtiger Gott, wir danken dir, dass wir jetzt bereit sein nach diesen wunderbaren Liedern, die uns erfreut und erfrischt und auf dich konzentriert haben, dass wir jetzt bereit sind für die Botschaft. Herr, dass wir dürfen leben, danke da und Leben verschenken und wir dürfen Frucht bringen für dich. Herr, das wollen wir dich erbitten in deinem wunderbaren Jesu Namen. Amen.
Amen. Danke, Max. Glücklich sein. Weißt du, wie das geht? Ich wollte mich informieren. Ich habe im Internet nachgeschaut. Sehr konkret gefragt. Anleitung zum Glücklichsein. Ich wollte eine, nämlich die richtige Antwort, oder? Es waren 365.000 Antworten, die ich bekommen habe. War mir natürlich viel zu viel, oder? Und so habe ich nur die vordere Seite schnell überflogen und gesehen, da sind sehr viele Ansagen für irgendein Buch, wie eben man glücklich werden kann. Oder dann gab es ein paar Tipps auch, Videotipps, wie man glücklich sein konnte. Und dann waren zwei oder drei waren da, die so Konzepte, so im Prinzip von 5 Schritte zum Glücklichsein, 8 Schritte zum Glücklichsein oder 10 Schritte zum Glücklichsein geboten haben. Und dann war da ein Wort. Bei einem dieser Konzepte war ein Wort. Wissenschaftlich. Also habe ich das geöffnet. Und siehe da, es hat mich doch etwas erstaunt. Zwischen Tipps wie setze dir ehrgeizige Ziele und lerne etwas Neues, auch wenn es schwer ist, gab es ein paar Tipps, die haben ohne Frage ihren Ursprung in der Bibel. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, wie ist das mit 10 Schritten zum Glücklichsein? Und siehe da, 9 von diesen 10 Schritten haben wieder ein biblisches Prinzip als Grund und Grundlage für eben glücklich zu werden. Und das macht natürlich neugierig. Was sagt denn die Bibel über Glücklichsein? Wie können wir glücklich sein? Und etwas, was ich relativ schnell herausgefunden habe, ist Folgendes. Glück ist in der Bibel fast immer zusammenhängend mit einem sinnvollen Leben. Und das Glück ist eigentlich ein Nebenprodukt des sinnvollen Lebens. Und deshalb heißt meine Predigt heute Morgen, dein Leben soll Frucht tragen. Also es soll sinnvoll sein. Und den Text dazu, den haben wir im Psalm 1. Und er beginnt wie folgt. Glücklich. Hier haben wir es, oder? Psalm 1. Glücklich der Mann oder der Mensch, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreise der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg, der vergeht. Erstens, verbinde dich mit der Quelle. Dieser Psalm 1, er ist nicht nur das Tor zu den Psalmen, weil er eben das Thema des Gottlosen und des Gerechten einander gegenüberstellt. Das ist das Grundthema der Psalmen. Sondern dieser Psalm 1 ist tatsächlich eine Anleitung für ein sinnvolles oder wie der Psalm selber sagt, für ein fruchttragendes Leben. Und wenn wir so wollen, könnten wir sagen, ja, ein sinnvolles Leben in 3 Schritten. Und das stellt doch auf, es sind nicht 10, es sind nur 3, oder? Bist du glücklich? Bist du glücklich? Unsere Gesellschaft weiß ziemlich genau, was wir brauchen, damit wir glücklich sind. Zuerst Geld, oder? Und dann vielleicht Macht und noch Ruhm oder einen Vorzeigepartner, der mich so wunderschön dekoriert, oder? Oder ein Traumjob und natürlich ein blendendes Aussehen, oder? Und das wird uns glücklich machen. So zumindest kommt uns die Botschaft aus unserer Gesellschaft entgegen. Ich habe immer wieder solche Menschen getroffen, die nach meinem Beurteilen all das haben. Auch noch Statussymbole dazu. Und im Gespräch mit ihnen habe ich immer wieder festgestellt, sie sind nicht glücklich. Sie wollen noch mehr. Sie wollen noch mehr Geld, mehr Macht, mehr Ruhm. Und falls das nicht der Fall war, und das gibt es ab und zu tatsächlich, dann ist es umso trauriger zu sehen, dass diese Menschen ebenfalls nicht glücklich sind. Irgendwo ist da in ihrem Innern eine Leere. Es fehlt etwas. Sie sind nicht gesättigt. Sie sind nicht zufrieden. Und tatsächlich wissen wir von der Bibel her, dass eben unser Herz von solchen Dingen, wie ich es hier aufgeschrieben habe, Liebe, Erfolg, Job, Geld, Ehre, Macht, dass unser Herz von solchen Dingen eben nicht erfüllt wird. Oder dass die Freude darüber nur temporär ist. Und dass ein Teil von unserem Herz immer frei bleibt. Immer leer ist. Denn dieser Teil, so sagt es uns die Schrift, der ist bereitgestellt für die Ewigkeit. Ewigkeit wohnt in unserem Herzen. So sagt es uns die Bibel. Und dieser Teil, der wird nicht gefüllt. Aber unser Psalm, er meint auch ein anderes Glücklichsein. Dieses Glücklichsein hier ist eine Art Heilsruf. Ganz ähnlich, wie wir das von der Bergpredigt von Jesus erkennen, der gesagt hat, selig sind zum Beispiel die geistig Armen oder selig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Selig sind. Es ist also eine Aussage, die meint glückselig oder gesegnet. Um das geht es, eine Zusage. Das ist das Glücklichsein. Dieses Glücklichsein, das wir hier haben, es ist nicht eine andauernde Ausschüttung von Glückshormonen. Weil wir genügend Schokolade haben, oder? Das ist es nicht. Es ist ein Glücklichsein, das füllt. Und das Menschen verändert und das Bedürfnisse stillt. Es ist ein Glücklichsein, das diesen Platz hier ausfüllt und uns zutiefst Frieden und Ruhe schenken kann. Um ein solches Glücklichsein geht es hier. Und wir sehen ja dann auch im Psalm, er wird dann verglichen mit einem Baum, da ist dieses Bild. Der Baum, der stark ist, der wächst und der Äste hat und der Laub macht und kein einziges dieser Blätter verwelkt. Kein einziges. Und dann blüht er und er bringt Frucht. Und der Baum, er weiß ganz genau, für was er da ist. Ein Kirschbaum wird Kirschen tragen. Und ein Aprikosenbaum wird Aprikosen tragen und voller Aprikosen sein. Und selbst wenn der Aprikosenbaum am Rande eines Melonenfelds steht und eines Tages denkt, oh, Melonen, wird er doch nicht auf den Gedanken kommen zu sagen, wenn ich mir nur Mühe gebe, dann werde ich nächstes Jahr auch Melonen machen. Er weiß, wofür er da ist. Aber der Punkt, warum der Baum so gesund und so stark ist, der Punkt liegt an dem, der Baum ist gepflanzt am Wasser. Was er braucht, um zu leben, das hat er. Er hat genügend Wasser, Lebenselixier für diesen Baum. Und wenn wir das übertragen, und so müssen wir den Psalm 1 auch verstehen, dann ist das Lebenselixier für den Menschen nichts anderes als eine Beziehung zu Gott. Denn von Gott kommt das Leben. Er ist der Schöpfer. Aber nicht nur das. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um Leben zu bringen. Und zwar Leben im Überfluss. Also eine Beziehung zu Gott. Und das ist dann mein erster Tipp oder der erste Schritt zu einem fruchttragenden Leben. Bist du an Gott angeschlossen und lebst du dein Leben in einer Beziehung mit Jesus? In dem Moment, wo du das machst, in dem Moment, wo du dich einfach klar für Jesus Christus entscheidest, wird genau das passieren. Er wird kommen, Wohnung in dir nehmen und er wird deine tiefste Sehnsucht und deine Leere ausfüllen. Diesen Bereich, der mit Ewigkeit zu tun hat, der ist für Gott bestimmt. Natürlich, weil er hat die Ewigkeit auch in seiner Hand. Es ist klar, das wird passieren. Und du wirst angeschlossen sein an dieser Quelle des Lebens. Das wird passieren. Psalm 1, er spielt auch den Gedanken durchaus bis zum Ende durch, was passiert mit denen, die eben nicht an Gott angeschlossen sind. Was passiert mit denen? Und er sagt, der Tod wird kommen und das Gericht wird kommen und sie werden nicht bestehen im Gericht. Das Leben der Gottlosen, das ist ein Problem. Es lohnt sich nicht. Und im Vergleich, sie werden sein wie Spreu, die der Wind nimmt und irgendwo hinträgt. Und dort bleiben sie, vermodern. Spreu vermodert sehr schnell. Und das Problem des Gottlosen ist eben genau das. Er ist los von Gott. Er hat sich losgemacht von Gott. Darum ist er gottlos. Und wenn wir das übertragen auf unser Bild mit dem Baum, ist das dasselbe Problem, wie wenn ein Baum wasserlos wäre. Hat sich abgeschnitten von seiner Quelle. Und wie geht das dann? Mit seinen Wurzeln, wie kann er dann noch bis zu Wasserbächen kommen? Er schafft es nicht. Die sind zu weit weg. Vielleicht hat dieser Baum auch gar keine Wurzeln. Bist du so weit dabei? Zweitens, beurteile den Rat der Gottlosen. In unserem zweiten Schritt, und den finden wir in Vers 1, sehen wir, wie der Psalmschreiber drei Dinge formuliert, die wir Kinder Gottes sind, eben nicht tun sollen. Und zwar sollen wir sollen nicht dem Rat der Gottlosen folgen. Wir sollen nicht den Weg der Sünder betreten. Wir sollen auch nicht im Kreis der Spötter sitzen. Um es gleich vorweg zu sagen, das bedeutet nicht, dass wir keine Gemeinschaft mit Leuten haben sollen, die nicht unsere Art der Beziehung mit Gott teilen. Natürlich nicht. Das sollen wir. Wir dürfen solche Beziehungen pflegen. Selbstverständlich. Sondern das, was hier gesagt ist, sagt der Psalmschreiber zu uns, die wir gläubig sind. Und er formuliert das so in einer Art Abfolge. Drei Stufen, die man hinabrutschen kann. Und die erste Stufe, auf den Rat der Gottlosen hören. Die zweite Stufe, den Weg der Sünder betreten. Und damit ist die dritte Stufe im Kreis der Spötter zu sitzen. Ich gehe mal davon aus, dass wir niemand unter uns haben heute, der im Kreis der Spötter sitzt. Also die Meinung von Spöttern, denen wirklich nichts mehr heilig ist, übernommen haben. Ich hoffe auch, dass jeder von uns sich hat loslösen können von den Wegen der Sünde. Und mit den Wegen der Sünde meine ich wirklich, oder meint eben der Psalmschreiber hier auch wirklich, dass wir eben Gewohnheiten entwickeln und pflegen, die sündig sind. Und die wir vielleicht auch deshalb pflegen, weil das unser Umfeld auch macht. Also dass wir eben unseren Partnern gegenüber nicht treu sind, weil das unser Umfeld auch tut. Und dass wir halt vielleicht eben auch unseren Vorteil suchen und alles auf uns ausgerichtet haben, weil sonst ja niemand für uns schaut und unser Umfeld macht das ja auch so. Oder weil wir eben halt auch unseren Arbeitgeber betrügen oder unser Steueramt oder vielleicht die Versicherung, weil unser Umfeld macht das ja auch. Und diese gewohnheitsmäßigen Sünden oder Fehlverhalten, das wünsche ich mir, dass jeder von uns sich hat davon loslösen können. Es geht hier um Gnade und um Vergebung. Und jetzt hör gut zu, Gnade und Vergebung ist das Gegengift gegen Wege der Sünder, der Sünde. Und es gibt genügend Gnade. Und wenn wir in so einer Zeit sind, wo wir alle Masken tragen, es ist eine wirksame Impfung. Gnade und Vergebung. Denn in Jesus gibt es Gnade und es gibt Vergebung. Und falls du jetzt jemand bist, der von sich sagt, ja eigentlich bin ich wieder in solche Wege abgeglitten, oder eigentlich bin ich gar nie wirklich frei davon geworden, dann möchte ich dir heute sagen, es gibt genug Gnade und genug Vergebung. Auch für deine Situation, auch für dein Problem. Ist wirklich genügend da, denn Jesus Christus ist gestorben am Kreuz. Und der Preis, den er bezahlt hat, das ist nicht wenig. Da ist nicht irgendetwas Geld geflossen oder vielleicht Gold oder Wertpapiere oder was weiß ich immer. Da ist Blut geflossen. Er hat mit seinem Leben bezahlt. Und weil der Preis so hoch ist, deshalb reicht die Gnade. Deshalb ist genug da. Für jeden Einzelnen von uns. Und aus dieser Gnade dürfen wir leben, wie wir das auch lesen, oder? Johannes 1, Vers 16, aus seiner Gnade haben wir, oder aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Und dann wäre da noch der Rat der Gottlosen. Vielleicht denkst du, die erste Stufe, ja, das ist nicht so schwierig. Man erkennt das gut, wenn da Informationen kommen, die nicht so gut sind. Wir leben in einem Informationszeitalter. Und die Informationen, die rollen über uns herein. Die kommen aus allen Ecken und Enden. Und dahinter stehen Journalisten, dahinter stehen Wissenschaftler, wenn es etwas Ernsthaftes sein soll. Und nicht alle dieser Menschen sind in einer Beziehung mit Gott. Und ja, stimmt, vielleicht erkennen wir ganz gut, wenn gewisse Nachrichten tendenziell oder tendenziös sind oder sogar ideell oder ideologisch besetzt oder uns vielleicht sogar erziehen wollen in eine gewisse Hinsicht oder in eine gewisse Richtung. Aber ich glaube, zuerst geht es darum, dass wir wissen, es gibt gute, hilfreiche und nützliche Botschaft, selbstverständlich. Aber es gibt eben auch die andere. Ein Thema von dem ich glaube, was wir ganz gut unterscheiden können, ist die ganze Gender-Ideologie. Ich glaube, das sehen wir sehr gut und sehr klar und sehr deutlich. Okay, da wollen sie uns auch vielleicht ein Stück weit erziehen. Ich weiß es nicht, ob du das auch schon erlebt hast. Aber vielleicht verfolgt ja jemand von euch die Europameisterschaft, Fußball. Und vielleicht hast du gehört, dass am Freitag, also vor 2 Tagen jetzt, ein Ausschuss von der Europäischen Fußballunion das Land Ungarn mit einer Strafe belegt hat. Sie dürfen 2 Matches ohne Zuschauer spielen, also sie dürfen keine Zuschauer mehr haben und sie müssen 100.000 Euro zahlen. 100.000 Euro. Der Grund: Ihre Fans haben lauthals skandiert gegen Homosexualität. Aus meiner Sicht sind das wie ein bisschen erzieherische Maßnahmen. Und natürlich ist es nicht schön, wenn solche Parolen skandiert werden. Aber ich war selber noch nie an einem Fußballspiel, aber ich habe mir sagen lassen, was da manchmal skandiert, gerufen oder gesungen wird, es ist immer gegen irgendetwas. Meistens gegen den Gegner, oder? Ein eingefleischter St. Galler-Fan hat mir mal gesagt, ja, etwas vom Harmlosesten, er hat gewusst, dass ich Pastor bin, etwas vom Harmlosesten wäre, wenn man rufen würde in St. Gallen, das war vor 10 oder 15 Jahren, vor allem wenn Grasshoppers spielt, GC, die Sch am See. Und es ist immer gegen irgendetwas gerichtet, oder? Und jetzt kommt hier eine Strafe, wegen diesem Grund. Aber anderes wird nicht bestraft, anderes wird auch nicht gemacht oder eben es poppt nicht auf und es wird nicht reagiert. Anderes aber, vielleicht erkennen wir nicht so gut. Ich denke an all den Fortschritt, den wir machen in der Technik. Wir lieben es, Bargeld loszuzahlen. Wir lieben es, wenn wir mit unserem Smartphone in unseren Chat und WhatsApp und wie die Gruppen alle heißen mögen, kommunizieren können und einfach mit jedem und mit allem vernetzt sein dürfen. Wir lieben es, wenn wir Zugriff haben zu allem Wissen durch das Internet oder auch Nichtwissen. Gibt es dort auch, selbstverständlich. Aber wir lieben das. Und wir sehen und wir wissen, dass wir Spuren hinterlassen. Das wissen wir. Aber wir sehen den Vorteil, der ist so groß. Es ist so schön, so bequem auch gewisse Dinge. Und hier in all diesen Dingen ist es doch so entscheidend und wichtig, wo ist jetzt der Rat der Gottlosen? Wo müssen wir aufpassen und wo aber eben nicht? Und das ist der zweite Schritt zu einem fruchttragenden Leben. Und er ist wirklich wichtig. Lerne die Informationen am Wort Gottes zu prüfen und übernimm nur die guten Informationen oder bejahe nur die guten Informationen. Aber das bedeutet halt schon, dass wir unterscheiden können müssen zwischen dem, was hier klar ist und dem, wo hier Freiheit ist. Denn Gott führt auch in Freiheit. Und darum drittens, habe deine Lust an Gottes Wort. Und der dritte Schritt, den finden wir hier in Vers 2. Und es sind hier auch sind zwei Dinge auf einmal. Das erste ist, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und das zweite ist, und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Eine andere Übersetzung aus der Basisbibel lautet wie folgt. Vielmehr freut er sich über die Weisung des Herrn. Tag und Nacht denkt er darüber nach und sagt Gottes Wort laut vor sich hin. Und dann die erweiterte Übersetzung, also das habe ich übersetzt aus dem Englischen. Aber seine Freude und sein Verlangen sind im Gesetz Gottes. Und über seinem Gesetz, seinem Wahrnehmungsbild, seinen Instruktionen oder den Lehren Gottes meditiert, grübelt und studiert er gewohnheitsmäßig am Tag und an der Nacht. Also zusammengefasst, es geht um das Wort Gottes, oder? Das haben wir verstanden. Und zwar um Freude am Wort Gottes. Und hier wird wirklich ein starkes Wort gebraucht. Lust. Und Lust sagt schon etwas mehr als Freude. Lust drückt auch etwas aus. Das will ich, das muss ich haben. Lust an Schokolade. Oder? Oder Lust an einem wirklich kühlen Bad, wenn der Sommer wieder einmal heiß ist. Auch schon vorgekommen, oder? Oder Lust und Freude, jemandem Speziellen zu begegnen. Hast du Lust an Gott? Hast du Lust an Gott? Psalm 37, Vers 4 sagt uns, habe deine Lust am Herrn, und das ist Bombe, und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Habe deine Lust an Herrn, habe Lust an Gott. Wenn du Lust hast an Gott, dann ist nur noch so viel und dann hast du auch Lust an seinem Wort. Weil du willst ja wissen, was Gott zu sagen hat. Es interessiert dich, wie er ist. Es interessiert dich, was er denkt und was er meint. Und das dann über diesem Wort nachzudenken, darüber zu studieren, es zu lesen, es auswendig zu lernen, aber auch über diesem Wort zu meditieren, das ist dann ganz, ganz nahe. Ist kein großer Schritt mehr. Folgt fast oder fast ganz automatisch. Wenn die Juden über ihrem Wort meditieren, und sie laufen ja wirklich so durch die Gassen, also die Orthodoxen zum Teil, weil sie das Wort wirklich nicht aus den Augen lassen wollen, und zwar Tag und Nacht. Wenn die Juden über dem Wort meditieren, dann nehmen sie die Verse raus und sie sagen, sie murmeln, so wie wir das auch gelesen haben bei der Basisbibelübersetzung, sie sagen das laut vor sich her. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig seist? Lass dich nicht grauen und entsetze dich nicht. Denn mit dir ist der Herr dein Gott, was immer du tun wirst. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig bist? Lass dich nicht grauen und entsetze dich nicht. Und wieder und wieder und wieder. Und so betrachten sie Verse aus allen Perspektiven. Und sie lassen sie viel ganzheitlicher auf sich wirken. Sie bewegen die Verse in ihrem Herzen. Und da wird es dann eben auch Frucht bringen, da wird es Frucht tragen. Und um das geht es auch. Das Wort Gottes, darüber nachzudenken, darüber zu meditieren, es ist eigentlich also nicht ein Versinken in Leere, sondern es hat viel mehr Ähnlichkeiten mit einem Wiederkäuen. Wir kennen das, Kühe. Zuerst fressen sie stundenlang Gras, 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 schieben das alle in ihre 5 Magen und dann legen sie sich irgendwo hin und dann beginnen sie Bissen um Bissen aus ihrem ersten Magen wieder hochzuholen und keulen das stundenlang. Noch einmal und noch eine Runde, dann schlucken sie das wieder runter und holen es wieder auf. So können wir das mit dem Wort Gottes machen. Raufholen, stundenlang käuen und wieder runterschlucken. Das wird etwas bewirken. Josua 1, Vers 9, das ich vorher zitiert habe, der ist dafür da, dass er uns mutig machen kann. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig bist? Käu diesen Vers. Oder Jesaja 43, Vers 1, fürchte dich nicht. Ich habe dich erwählt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. bewege diesen Vers. Er ist dazu da, dass du Angst loswerden kannst. Oder 1. Petrus 5, Vers 7. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für uns. Sorgen weg, nicht schlecht, oder? Das Prinzip mit dem Wort Gottes, mit dem Umgang vom Wort Gottes, ist ein Prinzip. Es gibt natürlich mehrere. Sie zu bewegen, zu käuen, zu meditieren. Und das wird auslösen und das wird bewirken, dass der Same des Wortes auf unser Herz fällt und Frucht trägt. Es wird Frucht geben. Natürlich bedeutet das, über das Wort nachzudenken, auch dass man ganz komplexe Zusammenhänge zu studieren beginnt. Zum Beispiel, wie verhält sich das Gesetz, wir, die wir im Neuen Bund stehen, mit dem Leben aus der Gnade? Darüber können wir jahrelang studieren, jahrelang lesen, jahrelang darüber nachdenken und unser Leben dann entsprechend ausrichten. Galater 5, Vers 1 sagt, für die Freiheit hat Christus dich frei gemacht. Lass dich nicht wieder unter ein Joch bringen. So, das Wort bewegen, darüber nachzudenken. Und das ist der dritte Schritt zu einem fruchttragenden Leben. Habe deine Lust an Gott. Die Beziehung ist zuerst. Das ist ganz wichtig. Und an seinem Wort. Und beschäftige dich intensiv mit ihm. Und dann wirst du sein wie dieser Baum. Du wirst geistlich wachsen. Du wirst stark werden. Du wirst mehr und mehr erkennen, wer Gott ist. Und wer du bist. Und wer du in den Augen Gottes bist. Und was Gott, Jesus Christus am Kreuz für dich getan hat. Und was er möchte, dass du vom Leben hast. Und wie du dich entfalten kannst, und du wirst dich entfalten. Und du wirst gesegnet sein. Und es wird auch immer klarer werden in deinem Leben, was dein Auftrag ist. Bist du ein Kirschbaum oder ein Aprikosenbaum? Was für ein Glied am Leib bist du? Und so wirst du auch den Sinn erkennen, den Gott in dein Leben gelegt hat. Und du wirst ihn leben. Und dann kommt zum Schluss dieser Wahnsinnsvergleich. Und der steht da, oder? Er steht wirklich da. Alles, was er tut, gelingt ihm. Alles, was er tut, gelingt ihm. Lass dir das noch einmal zergehen auf der Zunge. Was kann man da noch sagen? Vielleicht nur noch das macht dich vermutlich glücklich. Amen.